Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Businesscoach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich eine junge Reiterin zu Gast, die ich schon sehr lange kenne, seit sie ein kleines Kind ist. Theresa Leowald. Theresa ist am Rodderberg aufgewachsen und reitet, seit sie denken kann. Und für mich war es über all die Jahre super spannend mitzubekommen, wie sie sich weiterentwickelt hat. Und ihre Erfolge können sich mehr als sehen lassen. Bronze bei der deutschen Meisterschaft Pony 22 und 23, Sieg beim Bundesnachwuchschampionat sowie der Titel der Rheinischen Meisterin 2025 bei den Ponys und Junioren, um nur ein paar Highlights zu nennen. Für die Saison 26 ist Theresa im Nachwuchskader 2 Vielseitigkeit Junioren berufen worden. In unserem Gespräch geht es heute um Reiten auf absolutem Top-Niveau, um Entwicklung im Leistungssport und darum, was es braucht, über viele Jahre hinweg konsequent an seinen Zielen zu arbeiten und vor allem die Begeisterung für das, was man tut, immer aufrechtzuerhalten. Liebe Theresa, ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist in meinem Podcast. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Das ist meine erste Podcast-Aufnahme. Ich bin sehr gespannt, wie es wird.
Ich habe dich im Intro ja schon ein bisschen vorgestellt, aber erzähl doch mal selbst ein bisschen über dich. Wer bist du als Reiterin und vor allem, was macht dich als Mensch aus?
Mein Name ist Theresa Leowald. Ich bin jetzt 16 Jahre alt. Ende Januar werde ich 17. Bin dementsprechend jetzt in der Altersklasse der Junioren unterwegs. Ich reite Vielseitigkeit, bin vorher aber lange, bevor ich Junior jetzt reite, Pony geritten. Ich komme aus einer Reitsportfamilie und als Reiterin würde ich mich schon auch als sehr mutig beschreiben. Also Vielseitigkeit, da muss man ja auf jeden Fall Mut mitbringen, aber auf jeden Fall auch Respekt vor den Sprüngen natürlich. Aber Angst habe ich eigentlich gar nicht. Und auch generell bin ich so sehr strukturiert. Also ich plane so mein Training im Vorhinein und auch ja leistungsorientiert. Was mich als Mensch aber auch ausmacht, dass ich teilweise sehr ruhig sein kann. Das glaubt man jetzt so gar nicht, weil ich offen bin. Teilweise aber auch so in der Schule mich dann sehr gut konzentrieren kann. Also wenn ich eine Aufgabe bekomme, sitze ich daran und lasse mich dann nicht schnell ablenken von anderen. Es kommt natürlich da manchmal so ein bisschen zurückhaltend rüber. Aber ich würde sagen, das ist auch eine Stärke dann schon von mir.
Ja, das ging mir auch direkt durch den Kopf. Eine Stärke von dir und vor allem für das Reiten natürlich auch fantastisch, wenn du dich auf den Punkt fokussieren kannst und alles um dich herum ausblenden kannst.
Ja, genau.
Das ist eine große Gabe. Ja, du reitest, seit du ein kleines Kind bist. Was hat dich denn über all die Jahre beim Reiten gehalten? Auch in Phasen, wo es vielleicht mal nicht leicht war?
Also ich hatte, wie gesagt, schon viele positive, aber auch negative Phasen im Reitsport. Also Erfolge und Misserfolge. Und warum ich trotzdem weitergemacht habe, ist eigentlich einfach, weil ich die Arbeit mit den Pferden so sehr liebe und es mir so viel Spaß macht, jeden Tag aufs Neue mit ihnen zu arbeiten. Und da ist mir auch ein Zitat von Andrew Hoy im Kopf geblieben, das er mal genannt hatte. Also der hatte gesagt, no matter what happens in the low moments, there's always a way forward and it's just about putting the right people around you to find the way for it. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil es hat auch viel mit meinem Umfeld zu tun, so, die mich dann weiter unterstützen und auch aufmuntern, wenn es mal nicht gut klappt. Also die mich dann auch weiter fördern oder mal in die Hand nehmen und sagen, du schaffst das, mach weiter sozusagen. Ein gutes Umfeld ist auch sehr wichtig.
Kann ich nur bestätigen. Team, Umfeld und auch der richtige Trainer, die richtigen Trainer um einen herum. Und vielleicht ist das auch eins deiner Erfolgskriterium, was mich zu meiner nächsten Frage überleitet. Viele sehen ja heute deine Erfolge, die sich wirklich sehen lassen. Und was glaubst du, war für deinen Weg bisher das entscheidende Erfolgskriterium, dass das alles so geklappt hat?
Schwer zu sagen. Ich glaube, dass ich einfach immer weitergemacht habe, egal wie gut es war, wie schlecht es war, ein Training. Ich bin nochmal aufgestanden am nächsten Tag und habe es nochmal versucht. Auch früher mit meinem Pony. Mein erstes Pony, Goldie hieß das, der wollte einfach nicht durchs Genick gehen. Also es war echt schwer, den in eine gute Anlehnung zu bekommen. Und ich habe es jeden Tag neu versucht und es hat jeden Tag genauso schlecht geklappt eigentlich. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann bin ich in E-Dressur geritten und hatte ein 7 vor dem Komma. Und das hat mich so stolz gemacht. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, es lohnt sich schon immer weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und das würde ich sagen, auf jeden Fall ist eins meiner Erfolgskriterien. Ansonsten lasse ich mich auch sehr von anderen Menschen inspirieren, von meinen Vorbildern und auch von anderen Sportlern, also von anderen Sportarten. Beispielsweise durch die Sportstiftung NRW habe ich verschiedene Möglichkeiten, auch mit anderen Sportlern in Kontakt zu kommen, aus anderen Sportarten, die mir dann von ihren Arten zu trainieren erzählen, ihren Mindsets, und das lässt mich sehr weiterdenken und inspirieren.
Das hört sich klasse an, auch so dieses Inspirieren aus anderen Sportarten, ja, zu schauen, was kann ich noch für Impulse kriegen.
Auf jeden Fall.
Und wir hatten es ja eben, du bist am Rodderberg aufgewachsen und hattest früh gute Voraussetzungen, dass du genau da stehst, wo du heute bist. Könnte man ja sagen, naja, ist doch easy peasy. Einfach schön in einer Reiterfamilie aufgewachsen, da ist doch Erfolg vorprogrammiert. Ich habe das natürlich ganz oft erlebt, dass genau das nicht der Fall ist, dass die Leute entweder die Chance nicht ergriffen haben oder es auch nicht hinbekommen haben. Und was würdest du sagen? Macht am Ende den Unterschied aus, dass man dann die Chance bei den Hörnern ergreift und wirklich so den Weg geht, wie du ihn gegangen bist?
Man muss auf jeden Fall die Chance, die einem gegeben ist, nutzen. Also ich habe gute Voraussetzungen, wie du gesagt hast, mit dem Rodderwerk, das stimmt. Und was man auch sagen muss, ich habe ein sehr starkes Team hinter mir. Also auch nur klein natürlich, aber das ist mir bewusst, dass das auch dann ein Teamerfolg ist. Da zählen verschiedene Leute zusammen, mein Trainer, Ärzte, Hufschmied, das ganze Management, Equipment und genau, natürlich mein Onkel, der mich mit meinen Pferden super unterstützt und bestes Training bietet. Und das sehe ich auch als Privileg, dass ich das so leben darf, und bin gespannt, was jetzt noch so kommt mit den tollen Menschen in Zukunft.
Ja, einfach immer wieder das ganze Thema Team, ne? Das ist einfach so ein wichtiges Thema. Du hast mit verschiedenen Ponys und Pferden gearbeitet und bist Schritt für Schritt gewachsen. Durfte ich, wie gesagt, viele, viele Jahre auch mitverfolgen. Und wenn du zurückblickst, gab es da eine Phase, wo du gemerkt hast, es hat sich was Entscheidendes verändert? Du hattest ja mit Goldi erzählt, ja, also der Moment, wo es Klick gemacht hat. Gab es noch weitere dieser Momente, wo sowas Entscheidendes endlich geklappt hat? Und von da an war das eigentlich immer stabil?
Ja, eher so, was vom Negativen ins Positive gewechselt ist, weil es gab eine Phase, ich sag so, das war so 1,5 Jahre ungefähr oder 2 Jahre her, da ging es mir dann mental auch nicht so gut, weil ich habe lange gedacht, ich müsste das, was ich schaffe, also was ich erreiche im Sport, alleine schaffen. Und dann, das wurde mir aber irgendwann alles zu viel. Also ich hatte gemerkt oder gelernt, dass ich halt Dinge auch abgeben muss, Aufgaben abgeben muss, weil nicht alles alleine geht. Ich hatte vor der Schule, bin ich aufgestanden, im Schlammanzug in den Stall gefahren, habe die Pferde in die Führanlage gestellt, habe mich nach Hause gefahren, habe mich umgezogen, habe die Pferde wieder reingeholt, zur Schule gefahren, in der Mittagspause aus Paddock gebracht, dann wieder zur Schule gefahren, dann wieder in den Stall gefahren, geritten, abends nach Hause und kam dann nochmal wieder zum Eindecken oder Füttern. Und irgendwann mit der Schule und dem Reiten, das wurde mir einfach selber alles zu viel. Und ja, dann habe ich gemerkt oder gelernt, dass ich halt auch Aufgaben abgeben muss. Meine Mutter hilft mir natürlich ganz viel, auch meine Schwester, oder auch im Stall habe ich Lina, die hilft mir da mit den Pferden und setzt sich dann auch mal drauf, wenn ich mal keine Zeit habe oder es einfach nicht schaffe. Und da habe ich gelernt, dass es auch wichtig ist, dann auch mal einen Schritt zurückzugehen und seine Aufgaben dann abzugeben auch.
Genau. Zu delegieren am Ende, ein spannender Aspekt auch vom Team. Gib dem Team die richtigen Aufgaben, damit du Freiraum hast für das, was wirklich wichtig ist. Was ist dir daran zunächst schwergefallen, dass du anfänglich erst alles selbst machen wolltest und dann doch irgendwann gesagt hast, naja, jetzt gebe ich doch mal ab?
Wie gesagt, ich hatte gedacht, dass der Erfolg, den ich erziele, da steht ja im Prinzip nur mein Name hinter. Theresa Leowald, das und das. Und dann habe ich immer gedacht, ich müsste das alles auch alleine hinkriegen, aber ich meine, auch bei den großen Sportlern steht da ja ein Riesenteam hinter, und das sieht man ja im ersten Moment nicht, aber wird ja auch oft so auf Instagram oder so geteilt, was da wirklich für ein großes Team dann hintersteckt. Und das habe ich dann gemerkt, dass ich das auch selber mir eingestehen kann, dass da ich nicht alles alleine machen muss.
Das klingt wirklich nach einem durchbrechenden Schritt, und im Übrigen ist auch das, was Führungskräfte machen, die delegieren. Die Führungskräfte, die gut delegieren und ein tolles Team haben, sind die erfolgreichsten und die Sportler genauso. Wow, Theresa, richtig cool.
Danke.
Du bist lange Pony geritten und jetzt hast du deinen DJ und bist im Pferdebereich unterwegs. Übrigens immer Schimmel, wie habe ich so den Eindruck.
Das stimmt. Weißt
du, ob du da so eine gewisse Vorliebe für Schimmel hast oder ist das Zufall?
Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist Schimmel meine Lieblingsfarbe. Ich weiß auch nicht. Wir haben so viele Schimmel aktuell, auch die ich so neben meinen eigenen Pferden reite, sind irgendwie nur Schimmel. Wir hatten jetzt teilweise 3 oder 4 Schimmel bei uns zu Hause, nur die ich geritten habe. Aber an sich habe ich da jetzt nicht nach Farbe die Pferde ausgesucht.
Wird vielleicht irgendwie zu einer Personal Brand. Theresa Leowald und die Schimmel.
Wer weiß.
Wer weiß. Ja, was ist dir in der Partnerschaft mit Pferden besonders wichtig? Was liegt dir da am Herzen?
Ja, mein Main Goal, mein wichtigstes Ziel ist eigentlich, dass ich den Pferden so, dass ich mich selber so gut trainiere, dass die Pferde ihre bestmögliche Leistung abrufen können. Und da schaue ich halt zunächst, dass ich mich selber verbessern kann, also selber meine sportliche Fitness und mein eigenes Mindset. Alles überträgt sich dann natürlich auf die Pferde, das ist ja genau dein Thema. Und da ist die Zusammenarbeit mit dem Pferd natürlich das A und O, das Allerwichtigste. Und genau, da muss ich mich halt auch manchmal dann ans Pferd anpassen. Zum Beispiel der DJ, worüber wir gerade schon gesprochen haben, der kommt ja so aus dem Springbereich und dann die ersten Dressurtrainings oder generell immer noch die Dressurtrainings sind ein bisschen anders als mit anderen Pferden. Also er kann sich nicht so gut konzentrieren auf langen Zeitraum. Und dann habe ich mich an ihn halt angepasst. Dann reite ich ihn halt, sage ich mal, 2-mal am Tag, immer nur 20 Minuten. Und dann stelle ich ihn halt nochmal weg, lasse ihn wieder runterfahren und dann reite ich ihn halt nochmal. Und so habe ich mich so ein bisschen mit ihm arrangiert. Er muss zwar Dressur arbeiten, aber so wie ihm es halt Spaß macht oder gefällt. Und dabei ist auch eine große Stärke von mir, dass ich immer schön ruhig bleibe. Das kommt mir wirklich oft zugute, dass ich da zwar konsequent bin, nochmal das Training, aber halt mit ganz viel Ruhe und dann halt nochmal Pause und immer weitermachen.
Es ist ein interessanter Aspekt, dass du sagst, du reitest ihn dann eben 2-mal am Tag, nur kürzer, weil er sich nicht so lange konzentrieren kann. Wie merkt man sowas, dass genau das der richtige Weg ist? Wie bist du da drauf gekommen?
Ich habe ausprobiert eigentlich. Also verschiedene Sachen ausprobiert. Teilweise habe ich dann erstmal 10 Minuten Schritt gehen lassen und dann nochmal angefangen. Oder erstmal nur noch weniger Schritt. Oder dann habe ich ihn mal am langen Zügel galoppiert. Verschiedene Sachen ausprobiert und dann das Beste so für ihn gefunden. Auch vor den Turnieren reite ich ihn morgens schon mal was locker. Und dann kann er sich wieder entspannen und dann setze ich mich nur so 5 Minuten vor der Prüfung drauf und reite dann direkt rein. Nicht so ein normales Abreiten oder normales Reiten, aber ich denke, man sollte sich dann da auch an die Pferde anpassen, wie es ihnen am besten passt oder gefällt.
Ja, definitiv. Und das ist ja im Grunde wie so ein großes Mosaikbild, ne? Wenn man so dran denkt, dass man irgendwann so die perfekten Ritte hinlegt und das dauerhaft und konsequent. So die einzelnen Mosaiksteinchen rauszufinden und jeden Tag dran zu arbeiten und hinzuhören und zu schauen, was kann ich fürs Pferd noch tun, dass er noch besser seine Leistung abrufen kann und auch für einen persönlich. Ne? Was kann ich an mir jeden Tag noch wieder so in kleinen Nuancen feilen, damit das ganze Mosaikbild am Ende perfektioniert wird.
Ja, das dauert natürlich. Also das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Das ist eine Entwicklung, die man da gehen muss und jeden Tag was Neues vielleicht auch ausprobieren und immer versuchen zu verbessern, auch jetzt. Ich habe immer noch nicht den besten Weg gefunden, wie ich ihn am konzentriertesten und ruhigsten und zufriedensten in der Dressuraufgabe dann hinkriege. Aber ich bin da stetig dabei, neue Ideen zu suchen und auch, wie ich schon erwähnt hatte, so von meinen Vorbildern, auch im Internet, was man da so sieht, wie die ihre Pferde arbeiten. Und das interessiert mich schon sehr und lässt mich sehr inspirieren.
Und das ist dann echte Partnerschaft auf Augenhöhe.
Genau, auf jeden Fall.
Dein DJ ist ja schon ein Ausnahmepferd, sagt man ja auch so über ihn. Und ihr seht auch einfach toll zusammen aus, absolut harmonisch. Wie habt ihr ihn gefunden? Wie kam der zu euch?
DJ ist mein erstes Großpferd jetzt, nach der langen Ponyzeit. Er ist wirklich unglaublich talentiert und schnell, auch perfekt so fürs Gelände. Und ja, tatsächlich hat mein Onkel, Karl Schneider, der mein Trainer und mein größter Unterstützer ist, ihn von einem Händler angeboten bekommen. Ganz unspektakulär als Springpferd. Bisher ist er nur ländlich, ein bisschen bis M-Springen gelaufen, noch nichts Großes. Und dann hatte ich ihn eine Woche hier zum Ausprobieren, kam er hier zum Rodderberg Und am Anfang hatte ich auch tatsächlich nicht so ein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin, weil ja, er ist im Umgang auch sehr schwierig. Also er kam an, wollte ich ihn erstmal anbinden und das Erste, was er gemacht hat, hat sich aufgehangen und ist weggelaufen. Also ich wollte ihn nur anbinden, um die Transportkammer schon abzumachen und auch verschiedene andere Sachen. Lässt er sich nicht anfassen im Kopf, Halfter ist schwierig und alles. Also es ist schon ein sehr spezielles Pferd und ich musste mich auch erstmal auf ihn einlassen. Aber ja, mein Onkel hat dann gesagt, dass er ist sich sicher, dass es so ein gutes Pferd ist, wir kaufen ihn trotzdem. Und dann habe ich mich immer mehr mit ihm angefreundet und haben wir so eine gute Partnerschaft entwickelt. Aber hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, wie weit wir gekommen wären, hätte ich gesagt, nie im Leben. Das dauert mit Sicherheit 3-4 Jahre, bis ich den irgendwie in der Dressur reiten kann. Aber tatsächlich ist es jetzt schneller gegangen, als ich dachte. Deswegen bin ich sehr stolz auf unsere Entwicklung.
Ja, da könnt ihr euch auch wirklich sehen lassen mit der Entwicklung und vor allem auch in der Geschwindigkeit und mit der Vorgeschichte. Wann war euch klar, das könnte sportlich richtig spannend werden mit ihm? Ich meine, ihr habt ja entschieden, obwohl diese ganzen Schwierigkeiten da waren, er bleibt, ihr seht etwas in ihm.
Ja.
Was war das und wann wurde das bestätigt?
Das war irgendwie so seine unglaublich gute Einstellung auch im Gelände. Wir hatten ihn dann auch mal in der Woche, in der ich ihn ausprobiert hatte, auch mal im Gelände geritten. Und zunächst hat er sich unglaublich übersprungen. Also das heißt, so ein Baumstamm, wo die ja eigentlich sehr rational drüber springen können, ist er drüber gesprungen wie ein Flugzeug. Und da hatte ich schon gemerkt, dass er eine gute Einstellung einfach hat. Also der hat die Sprünge immer angezogen, ist zwar halt viel zu groß drüber gesprungen, aber er wollte schon auch über die festen Hindernisse springen. Und da habe ich gedacht, ja, er ist schnell genug, er hat eine gute Einstellung. Und wenn man ihnen so die positiven Aspekte auch vermittelt, auch von der Dressur und von dem Gelände, dann wird das was. Auch so Galopptraining macht ihm mega viel Spaß, die Berge hoch zu galoppieren. Und er hat einfach so eine positive Einstellung für den Sport. Und das habe ich gedacht, dass da kann man mit weiterarbeiten und ihn da fördern auch.
Also am Ende Qualität von ihm, aber auch das große Herz und der Mut irgendwo im Gelände.
Genau, die gute Einstellung
so
für den Sport.
Toll, ja. Und wo wir gerade schon beim ganzen Thema Geländereiten sind, Mut, gute Einstellung. Du sagtest ja vorhin auch, dass du sehr mutig bist. Ich kenne dich ja auch. Und trotzdem ist es natürlich so, dass Vielseitigkeit kein ungefährlicher Sport ist. Und
das stimmt.
Du bist ja mit deinem Pony Pearl letztes Jahr schwer gestürzt und bist gerade dabei, wieder langsam anzutrainieren. Die Turniersaison steht sozusagen vor der Tür. Wenn du da heute drauf schaust, was war in dieser Zeit für dich die größte Herausforderung nach so einem Sturz? Körperlich einerseits natürlich, aber auch mental.
Genau, ich hatte Ende letzten Jahres oder im Oktober war das, glaube ich, in Ströen einen schweren Sturz am drittletzten Hindernis ganz am Ende meiner Ponyzeit. Das war natürlich erstmal sehr enttäuschend für mich mental, weil es war meine eigene Entscheidung, dort zu reiten. Wir hatten erst gesagt, nach der Europameisterschaft geht Pearl in Rente. Ich wollte aber so gerne noch mein abschließendes Ponyturnier mit ihr reiten, so. Und das war meine Entscheidung, dort zu starten. Und daher war es, im Nachhinein habe ich mir das erst eingeredet, dass das alles meine eigene Schuld war. Ich wollte das. Und ja, aber es ist natürlich ein Teil einer sportlichen Karriere, das gehört dazu. Man hat gute Momente, man hat schlechte Momente. Ich habe halt gelernt, auch mit den negativen Momenten, die man hat, die einen Schritt zurückgehen lassen, umzugehen, die zu reflektieren und dann beim nächsten Mal besser zu machen. Körperlich kann ich noch dazu sagen, ich hatte mein Schlüsselbein gebrochen und einen Rippenbruch, wodurch ich halt einige Zeit eingeschränkt war und eine Pause brauchte. Aber ich würde sagen, die Pause habe ich gut genutzt. Ich habe die Ponyzeit nochmal reflektiert, meinen Sturz nochmal reflektiert, was da passiert ist. Und jetzt daraus was gelernt, was ich jetzt kommende Saison und auch in den kommenden Jahren mitnehmen will, auf jeden Fall, und weitermachen immer.
Also hast du am Ende noch das Gute und das Lernende aus dieser Situation mitgenommen.
Auf jeden Fall, genau.
Stark, ja. Trotzdem nochmal die Frage, wenn jetzt die Turniersaison ansteht und du wieder die dicken Geländehindernisse anreitest, da stehen ja schon Krawemsmänner einfach
auf
der Strecke. Es ist ja natürlich jetzt anders, weil du mit DJ startest und nicht mit Pearl, mit der es passiert ist. Was denkst du da, wenn du das erste Mal wieder die dicken Sprünge im Gelände anreitest? Ist das komplett weg oder meinst du, das könnte dich noch etwas aufhalten? Und wenn ja, wie willst du damit umgehen? Oder sagst du, naja, am Ende ist es mit DJ, das ist ein ganz anderes Thema?
Das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich mir auch schon häufig gestellt oder die wurde mir auch schon häufig gestellt, wie ich jetzt damit umgehen würde. Und ich denke ehrlich gesagt, es wird für mich kein so großes Problem sein. Da zählen zwei Faktoren zu. Zum einen, ich hatte nach dem Sturz auch ein Schädel-Hirn-Trauma und kann mich jetzt auch im Nachhinein halt an die Situation nicht mehr erinnern und an den Tag, an dem das passiert ist. Und wie du schon sagtest, zudem ist Pearl jetzt im Ruhestand und ich reite sie nicht mehr auf Turnier und habe jetzt den DJ, mit dem ich jetzt neu anfangen kann. Ich denke, er gibt mir da so ein sicheres Gefühl im Gelände. Er ist super reaktionsschnell und vorsichtig und bin daher sehr zuversichtlich, dass das klappt. Aber sonst habe ich auch noch einen Tipp, wenn das für viele vielleicht schwierig ist, was ich auch selber gemacht hatte. Von dem Sturz gab es einige Videos. Ich habe mir das Video angeguckt, aber nicht alleine, also mit meiner Mutter zusammen. Und wir haben das analysiert, reflektiert, was da passiert ist. Und anschließend habe ich das Video jetzt auch sozusagen gelöscht, dass ich mir das jetzt nicht immer mehr angucke, weil wenn ich dann mal eine negative Phase habe oder frustriert bin, schaue ich mir das vielleicht nochmal an und das macht mich noch mehr negativ gestimmt. Deswegen habe ich jetzt damit abgeschlossen. Ich weiß, was ich da hätte besser machen sollen oder was passiert ist. Und schaue jetzt da in die Zukunft und weiß, wie ich das jetzt besser mache.
Das halte ich für eine extrem smarte Vorgehensweise. Gut analysieren und dann löschen und genau. Nach vorne blicken. Fantastisch. Ja, Vielseitigkeit, die drei Disziplinen, Dressur, Springen und Gelände. Mal angenommen, du bist irgendwo geritten und hattest Dressur und Gelände schon hinter dir und es steht noch das abschließende Springen an und du bist nach Dressur und Gelände ziemlich weit vorne, vielleicht sogar auf Platz 1. Wie schaffst du es dann, eben nicht in diese Gedanken zu verfallen, oh, jetzt muss ich nur noch null sein, dann habe ich gewonnen oder was auch immer, sondern da eine Leichtigkeit zu behalten und frei aufzuspielen und gar nicht so diesen, ich darf jetzt keinen Fehler machen, ich muss null sein, sondern wirklich mit Leichtigkeit in den Parcours zu reiten. Wie machst du das?
Ja, mit Pearl war es tatsächlich lange Zeit auch meine große Schwäche, der Fehler im Springen am Ende, der mir auch zweimal den Titel von der deutschen Meisterin gekostet hat, dadurch dann zweimal Bronze, worauf ich natürlich trotzdem stolz bin, aber so das entscheidende Quäntchen Glück hat mir dann gefehlt im Springen. Und da hat mir Anna in diesem Jahr, Anna Siemer, gute Tipps gegeben auf der Europameisterschaft. Und zwar erinnere ich mich daran, wir waren auf dem Abreiteplatz und ich war schon recht nervös. Ich meine, es war so ein großes Championat. Und da ist sie neben mir hergegangen und hat mir die ganze Zeit gesagt, du kannst das, du schaffst das, du kannst das, du schaffst das. Und das musste ich dann auch selber sagen. Sie hatte gesagt, jetzt sagst du laut, du kannst das, du schaffst das. Nee, sie hatte gesagt, ich kann das, ich schaff das, soll ich mir selber sagen. Und das habe ich dann immer gesagt. Und dann auch, was ich auch noch gesagt habe, war, wir haben dafür trainiert. Also so positive Leitsprüche, die mich dann runtergefahren haben, meine Nervosität gedämmt haben und mir einfach eingeredet, dass ich ja weiß, dass ich das kann. Also ich habe dafür trainiert. Ich wäre ja nicht umsonst auf diese Europameisterschaft dafür nominiert. Und genau, das hat mich dann so in dem Moment positiv gestimmt.
Ja, das ist wirklich ein cooler Tipp, den sich viele mitnehmen können, sich im Grunde die positiven Sachen bestärkend immer wieder selber sagen, bis es aus den Ohren rauskommt.
Genau.
Sehr cool. Disziplin ist ja auch ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist im Leistungssport und auch eine große Stärke von dir. Und wo spürst du manchmal, dass du bewusst einen Schritt zurückgehen könntest, um dir selbst nicht im Weg zu stehen?
Ja, das ist ja das Thema, was ich am Anfang schon angesprochen hatte, mit dem Team hinter mir. Also teilweise ist es halt ziemlich viel mit Schule, Training und Reiten und da einfach den anderen zu vertrauen. Und auf das Team sich zu verlassen. Und sie haben auch Erfahrung mit den Pferden und die ich vielleicht sogar noch sammeln muss. Es sind ja oft viel ältere Menschen als ich. Und die wissen schon viel besser so den Umgang und die Struktur. Und da kann ich mich dann drauf verlassen. Und generell einfach sich einzugestehen, dass es ein Privileg ist, dass ich so tolle Pferde habe und so der Erfolg und das.
Ja, das Privileg. Das wertzuschätzen, das ist schon auch immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das finde ich toll, dass du das sagst, Theresa. Wenn man Technik, Training und Organisation und all das, was du gerade schon genannt hast, einmal ausklammert und Blick nach vorne, Turniersaison steht an mit DJ, Meilensteine, die vielleicht anstehen. Was würdest du sagen, ist aktuell dein wichtigstes mentales Lernfeld, was du für dich in den Fokus rückst, wo du noch weiter dran arbeitest, um noch besser zu werden?
Ich würde das Thema vielleicht Vertrauen nennen. Auf der einen Seite Vertrauen auf das Können, was ich schon gelernt habe, was ich schon kann, aber auch auf die Prozesse, die jetzt noch kommen und auf die Entwicklung da zu vertrauen, dass das was wird und dass ich immer weiter daran arbeiten muss und auch selbstbewusst sein. Ich kann stolz darauf sein, was ich schon geschafft habe und nicht zu selbstkritisch, sondern klar, immer reflektiert, aber dann weiter an mir arbeiten und ja, mich weiterentwickeln.
Würdest du sagen, du bist sehr selbstkritisch?
Schon, in einigen Bereichen schon selbstkritisch, was natürlich auch dann negative Konsequenzen haben kann. Man sollte natürlich, wie schon erwähnt, sich immer reflektieren und selber an sich arbeiten, schauen, was man verbessern kann. Aber es kann natürlich auch dann in die negative Richtung rücken, wenn man sich immer einredet, das muss ich alles noch besser machen, das kann ich noch nicht. Und man sollte schon auch seine positiven Stärken immer wieder hervorheben, was man schon geleistet hat, was man schon kann. Der Erfolg wäre ja nicht da, ohne dass man irgendwas kann. Also man hat ja Stärken und die muss man nur noch weiter aufbauen oder verbessern. Aber man hat ja schon eine Basis, auf die man dann aufbauen kann.
Das absolut. Und es ist oft so, dass Top-Sportler oder Menschen, die besonders gut sind, auch oft sehr selbstkritisch sind. Und deswegen halte ich das auch für einen total sinnvollen Weg, da das ins Positive zu kehren, das Analysierende mitzunehmen und trotzdem nach vorne wirklich zu sagen, und meine Stärken sind.
Ja.
Das weiß ich auch. Und da bin ich auch stolz drauf.
Genau.
Wenn wir den Blick jetzt noch weiter nach vorne richten, Theresa, mich würde total interessieren, welche sportlichen Ziele mal auf so wirklich ein paar Jahre geschaut leuchten dich noch an? Und was willst du auch beruflich machen?
Beruflich ist ein ganz schwieriges Thema. Also erstmal ist mein Ziel natürlich, Abi zu machen. Ich bin jetzt in der 11. Klasse, also es stehen noch 2,5 Jahre an. Dauert noch ein bisschen, aber beruflich habe ich tatsächlich noch nicht so wirklich eine Ahnung, was ich da machen will. Ich hatte schon verschiedene Praktika gemacht beim Hufschmied, im Marketingunternehmen und wo war ich noch, im Pferdesportverband zum Beispiel. Aber so ganz weiß ich noch nicht, in welche Richtung ich gehen will. Natürlich vielleicht gerne was mit Pferden. Aber ich möchte mir natürlich daneben auch noch eine zweite Bahn aufbauen, dass falls im Sport mal was passiert, dass ich auf jeden Fall noch ein Backup habe. Und als Ziel sportlich würde ich mir wünschen, nochmal eine Medaille auf jeden Fall in der Hand zu halten und weiter international zu reiten, Deutschland auf Championaten zu vertreten und international generell erfolgreich zu sein. Das ist so mein Ziel.
Das hört sich gut an. Und was sind so, mit Blick auf diese Ziele, das, woran du jetzt noch weiter arbeiten willst? Wir haben ja schon ein bisschen dran gesprochen, was du alles bearbeitest, welche Themen das so sind. Und insbesondere sportlich persönlich, was würdest du da noch sagen, sind jetzt so die Themen, die anstehen?
Auf jeden Fall möchte ich mich immer weiterentwickeln natürlich. Das ist so ein großes Ziel. Ich würde sagen, man kann das jetzt nicht als Ziel nennen, das ich irgendwann dann erreicht habe, weil eine Entwicklung, die geht ja immer weiter, die ist ja nie abgeschlossen. Und zudem möchte ich gerne so eine bessere Balance finden, das zu kombinieren, mein privates Leben mit der Schule und dem Reitsport und vielleicht dann auch nachher den Beruf, dass ich einfach eine gute Balance finde im Leben und da zufrieden bin.
Ja, Balance ist echt immer wichtig, ne? Dass man da nicht ins Hamsterrad gerät, wie man so schön sagt. Aber mir scheint, dass du da wirklich auch schon coole Stellschrauben ja gefunden hast. Nochmal Stichwort Delegieren. Und das mit 16, über Delegieren zu sprechen, echt cool. Theresa, im letzten Teil von meinem Podcast, da gibt's immer 4 Fragen. Und die erste Frage ist, welchen Mentaltipp möchtest du denn unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Du hast ja vorhin schon einen mitgegeben, aber vielleicht ist es auch einen zweiten.
Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist immer auch an die positiven Ergebnisse zu denken. Und was ich tatsächlich immer mache, was ich auch als Tipp mitgeben kann, ist, sich vor den Turnieren oder vor entscheidenden Prüfungen oder Trainings oder wie man das auch immer sieht, sich nochmal Videos anzuschauen von vergangenen Turnieren oder Trainings, die richtig gut geklappt haben. Also wenn ich dann vor dem Springen zum Beispiel sitze, vor einem großen Championat, dann ziehe ich mich nochmal zurück, setze mich in einen Sprinter oder einen LKW und schaue mir nochmal Videos an von Trainings, die richtig gut geklappt haben, wo alles gut funktioniert hat, was mich dann zuversichtlich machen lässt, auch auf die Prüfung, die dann ansteht. Und dass man sich immer nochmal sich das anschaut, was man schon geschafft hat und wie das gut geklappt hat, gute Trainings, die einen dann positiv auf die Ereignisse blicken lassen.
Ja, das ist auch wirklich ein toller Mentaltipp und nochmal kombiniert im Grunde das Thema Video. Gute Videos immer wieder anschauen und blöde Videos anschauen, analysieren, löschen.
Genau.
Ja, vielen Dank dafür. Ich würde gerne noch eine kleine Zeitreise weiter in die Zukunft mit dir machen. Ja, das Jahr 2036 habe ich nicht ganz unzufällig ausgewählt. Wenn du von dort auf dein Leben und dein Reiten schaust, was ist dir gelungen? Und vor allem, wofür stehst du in 2036 als Reiterin und als Mensch?
Das ist eine schwere Frage, so weit in die Zukunft zu blicken für mich. Aber ich möchte auf jeden Fall für den fairen Sport stehen. Sowohl natürlich zwischen dem Pferd und Reiter, also dass es alles gut abläuft, aber auch zwischen den Reitern. Ich finde, es ist sehr wichtig, auch untereinander immer freundlich zu sein und fair miteinander zu sein. Und das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Zudem würde ich gerne auch ein Vorbild sein. Ich habe mich ja schon dazu geäußert, dass ich mich an den Vorbildern orientiere, dahin hinaufschaue. Und ich möchte selber auch gerne ein Vorbild sein für junge Leute, die dann auf mich heraufschauen, sich inspirieren lassen, sagen, sie würden das gerne so machen, wie Theresa das macht, sag ich mal. Und genau, auf die ruhige Art zu trainieren und verschiedene andere Aspekte, die ich vielleicht anderen Sportlern dann vermitteln kann oder anderen jungen Reitern. Und bekomme jetzt schon teilweise gesagt, ja, dass sie sich verschiedene Sachen von mir anschauen oder auch über Instagram versuche ich so ein bisschen was zu zeigen, was ich mache. Und darauf bin ich sehr stolz, dass ich dann so ein positives Feedback bekomme. Aber das möchte ich auf jeden Fall noch weiterentwickeln und hoffe, dass ich das in Zukunft schaffen werde.
Wenn ich dir so lausche, geht mir richtig das Herz auf. Das klingt so schön, was du dir da vorgenommen hast. Und weil du jetzt von Vorbildern nochmal gesprochen hast. Wer sind denn deine reiterlichen Vorbilder?
Auf jeden Fall Anna Sima kann ich als mein großes Vorbild nennen. Und ich finde, sie ist einfach so inspirierend, was sie mir alles mitgegeben hat und für Tipps und wie sie mich unterstützt hat. Sie ist auf jeden Fall einer meiner großen Vorbilder. Aber auch im Springen, Sophie Hinners, finde ich sehr faszinierend. Sie arbeitet ja auch viel mit meinem Onkel zusammen. Und so erfolgreich, über einen langen Zeitraum hinweg jetzt so erfolgreich, das finde ich echt sehr faszinierend und ist eins auch meiner Vorbilder.
Das kann ich mir gut vorstellen und ich finde die beiden auch tatsächlich sehr, sehr inspirierend und es sind einfach tolle Sportlerinnen.
Auf jeden Fall, aber generell kann ich auch sagen, also das sind jetzt so die, auf die ich am meisten hinausschaue, aber generell jeden, den ich sehe, viele auch realen Leben oder online, die ihre Einblicke teilen, ihre Trainings, wie sie ihre Pferde trainieren oder auch auf Turnier, da schaue ich einfach, dass ich so eine gute Mischung dann von verschiedenen Reitern finde, verschiedene kleine Tipps von allen aufsammeln und die dann selber mit meinem Training oder meinem Alltag, in mein Leben mit den Pferden so integriere.
Ja, ja. Theresa, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Es zählt halt auch der Weg hin zum Erfolg, also die kleinen Erfolge, die man erreicht, bis man erfolgreich ist. Also jedes Training kann ein Erfolg sein. Jeder Übergang, den ich geritten bin, ein guter Schritt-Galopp-Übergang, der kann auch für mich ein Erfolg sein. Ich habe das geschafft, dass ich mein Pferd jetzt so konsequent geritten habe auf den Punkt, dass der Übergang jetzt gut funktioniert hat oder dass das eine Turnier gut funktioniert hat. Es zählt nicht nur der große Erfolg, der dann am Ende bei rumkommt auf dem Turnier, sondern auch die kleinen Erfolge, die dazukommen. Und die sollte man auf jeden Fall, auch auf die sollte man auf jeden Fall immer stolz sein.
Definitiv. Und die Summe der vielen kleinen Erfolge führt hinterher zum großen Erfolg.
Genau.
Theresa, zum Schluss ist immer die Frage, dass mein Podcast-Gast mir eine Frage stellen darf.
Ja.
Ich bin ganz gespannt, welche Frage du für mich mitgebracht hast.
Ich bin ja noch in der Schule und habe jetzt seit diesem Jahr auch Pädagogik im Unterricht. Und da reden wir oft über die Frage Erziehung und mit Kindern, ab wann ist Erziehung gut? Und jetzt ist mir die Frage in den Kopf gekommen, so auf dein Business, auf dein Coaching bezogen. Ab wann denkst du, ab welchem Alter macht mentales Training Sinn? Also glaubst du, dass auch schon Kinder in jungen Jahren die Konzepte verstehen oder erst, wenn sie was älter sind? Oder kann man ihnen das schon in frühen, jungen Jahren vermitteln?
Das ist wirklich eine spannende Frage, die du mir mitgebracht hast. Kinder sind ganz besonders empfänglich für Mentaltraining und all diese Dinge, weil Kinder viel spielerischer an die Sachen rangehen. Natürlich bespreche ich das mit Kindern anders als mit Erwachsenen und da geht man auch nicht über Konzepte rein und Sonstiges. Aber was ganz wichtig ist, dass Kinder sowas auch wollen. Bei mir ist eher das Thema, dass oft Eltern kommen und sagen, mein Kind hat das und das Thema, mach mal, dass das Kind besser das und das macht.
Ja.
Das ist halt schwierig, wenn das dann so ein Auftrag von den Eltern ist. Und da schaue ich immer, dass ich auch wirklich gute Kennenlerngespräche mit den jugendlichen Kindern mache, um rauszufinden, hat das Kind das Thema überhaupt, was die Eltern gesagt haben? Und möchte das Kind überhaupt mit sowas sich beschäftigen und auch an seiner mentalen Stärke arbeiten? Wenn das der Fall ist, habe ich ganz, ganz tolle Erfahrungen auch schon mit jungen Kindern gemacht. Ich sag mal, bei mir fängt das so an, dass so ab 8, 9, in der Regel sind sie dann eher schon 10, da klappt das wirklich wunderbar. Und wenn man dann mit Kindern arbeitet, die vielleicht mal vom Pony gefallen sind und Angst haben, den nächsten Sprung anzureiten und sich dann plötzlich vorstellen, sie sind irgendeine Comicfigur, irgendein Held, während sie über den Sprung fliegen und plötzlich geht alles mit Leichtigkeit, das kann man mit Kindern sogar viel, viel leichter machen. Von daher, man ist eigentlich nie zu jung für Mentaltraining, für Mentalcoaching. Es ist einfach immer wichtig, und das gilt für jeden, dass man wirklich Lust hat, an sich zu arbeiten und sich auf die Dinge einzulassen.
Sehr interessant, sehr spannend auf jeden Fall. Das stimmt natürlich. Ich musste mir das auch erstmal selber eingestehen, dass mental sehr wichtig ist. Die mentale Stärke auch im Sport. Als ich jünger war, ich bin einfach gegen die Sprünge geritten, egal wie. Aber irgendwann fing dann schon so auch an, wenn man älter wird, so ein bisschen der Kopf mit dazu zu kommen. Sehr interessant, deine Herangehensweise. Auch den Superheld über dem Sprung, das ist auf jeden Fall ein gutes Bild für die Kinder im Kopf dann, an die sich das, an die sie sich erinnern können.
Absolut. Genau. Und wenn dann noch der Zaubermantel kommt, wenn man mal nicht gesehen werden will, das ist sensationell. Liebe Theresa, es war wirklich inspirierend. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich danke dir von Herzen, dass du in meinem Podcast warst und wünsche dir für die anstehende Saison ganz viel Erfolg und vor allem viel Spaß und Freude.
Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dankeschön.